Zum Grundkurs des Glaubens begrüßt Sie Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München. Wenn von der katholischen Kirche die Rede ist, denken manche zuerst an eine vermeintliche Unterdrückung der Frau, zum Beispiel wegen der Nichtzulassung von Frauen zu den Weiheämtern. Der renommierte emeritierte Augsburger Dogmatiker Professor Dr. Anton Ziegenaus zeigt in seinem folgenden Vortrag, den er im Spätsommer 2019 auf der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat, ein anderes Bild auf. Basierend auf geschichtlichen Fakten zeigt er, dass das Christentum auch in seiner katholischen Prägung ganz wesentlich zur Aufwertung der Frau beigetragen hat. Radio Horeb wünscht gute Aha-Momente.
Ich möchte über die Aufwertung der Frau durch das Christentum sprechen. Wer ein bisschen die Wünsche, die heute vorgetragen werden, als Postulate an die Kirche, schon als Postulate, als Forderungen, wer die kennt? Es wird gefordert, die Aufhebung des Zölibats, die Zulassung der Frauen zum Weihsakrament, wobei man zunächst an das Diakonat denkt, aber letztlich alle Weihestufen langfristig im Auge hat. Soweit sich die Frauen dem Feminismus ausgeliefert haben, und das haben viele Frauenbünde getan, stehen sie schon jetzt in einem gespannten Verhältnis zur katholischen Kirche und ihrer Lehre. Sie meinen dabei, die Kirche stehe der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des weiblichen Geschlechtes im Wege, wobei sie mit einem Federstrich bei gutem Willen, so meint man, diesen Missstand des Weihehindernisses ändern könnte. Sie übersehen, was die Kirche in den Jahrhunderten zur Aufwertung der Frau beigetragen hat. Ein Vergleich mit den Religionen und Kulturen der Erde kann uns diese Aufwertung vor Augen führen. Deshalb zunächst ein Blick über den Zaun, den kulturellen und religiösen Zaun. Ein solcher Blick zeigt die Unterdrückung der Frau in den verschiedensten kulturellen Bereichen. Es wäre total falsch, von einem matriarchalischen Traum auszugehen. Also das Matriarchat gab es nie, von dem immer gesprochen wird als Ideal, sozusagen als weibliches Paradies. Dieses Matriarchat gab es in der Geschichte nie. Das ist eine reine Illusion und einfach ein Fantasieprodukt. Im antiken Griechenland hatte die Frau den sozialen Status einer Sklavin. Sie durfte in der Öffentlichkeit nicht reden und nicht allein ausgehen. Aus dem politischen Leben war sie völlig ausgeschaltet. Die Tötung und Aussetzung von Mädchen war häufiger als die von Jungen. Bei den Römern umfasste die Patria Potestas die absolute Verfügungsgewalt des Mannes als Pater Familiae. Er war sogar Herr über Leben und Tod. Die Frau hatte kein Erb- und kein Vererbungsrecht. Das antike Judentum unterschied sich wohltuend von der griechisch-römischen Welt. Doch konnte die Frau nicht vor Gericht als Zeugin auftreten, noch konnte sie in der Synagoge die Tora verlesen. Der Historiker Josephus Flavius erwähnt, dass Frauen wörtlich wegen der ihrem Geschlecht die eigene Leichtfertigkeit und Dreistigkeit keine Zeugen sein durften, vor Gericht also. Nur die Frau konnte die Ehe brechen, wie aus dem Evangelium von Jesus und der Ehebrecherin hervorgeht. Wenn die Frau auf frischer Tat erwischt wurde, warum weiß niemand etwas vom Mann? Es war doch wahrscheinlich auch ein Mann dabei. Auch in den Evangelien von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen wunderten sich die Jünger darüber, dass Jesus mit einer Frau redete. Das war bei den Juden nicht üblich. Jesus hatte nicht die in der alten Welt übliche Scheu vor den Frauen. Nach seiner Auferstehung erschien er als erster Maria Magdalena und anderen Frauen, die er als Boten zu seinen Jüngern schickte und die seine Grablegung erlebt haben. Diese Frauen zogen schon in Galiläa mit Jesus und dienten ihm auch finanziell. In der Antike waren es fragwürdige Frauen, die mit Männern herumzogen. Jesus aber nahm ihren Dienst an. Auch Maria und Martha haben ihn eingeladen und er hat die Einladung angenommen. In der antiken Umwelt zeugnisunfähige Frauen wurden von Jesus zu Zeugen der Auferstehung berufen. Manche Daten aus dem Leben Jesu, wie seine vaterlose Empfängnis, wissen wir nur aufgrund des Zeugnisses seiner Mutter Maria. Also, sie sind zeugnisfähig. Während bei den Juden nur der Mann seiner Frau einen Scheidebrief ausstellen konnte und nur die Frau die Ehe brechen konnte, wird schon im Markus-Evangelium für beide Partner die gleiche Verpflichtung betont. Wer seine Frau entlässt und andere heiratet, bricht an ihr die Ehe. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, bricht sie die Ehe. Das war bei den Juden nicht möglich. Hier sind also, was Ehe und Ehebruch betrifft, beide Partner gleichrangig. Im gleichen Sinn äußert sich schon Paulus in 1. Korinther 7. Die Frau soll sich von ihrem Mann nicht trennen und der Mann soll seine Frau nicht entlassen. Also Mann und Frau waren in Bezug auf Scheidung gleichgestellt. Nun der zweite Punkt, die Liebe als Hingabe erklärt. Aber nicht das Scheidungs- und Entlassungsverbot ist das Wesentliche der Ehe, sondern die Liebe. Diese enthält durch Jesus Christus eine völlig neue Qualität. Sie ist nicht Erotik, Sex, sondern Hingabe. Wie Jesus sagt, eine größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Manifestation dieser Hingabe ist das Kreuz. So sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, so Johannes. Paulus denkt genauso. Der seinen eigenen Sohn nicht schonte, sondern für uns alle ihn hingab, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was will uns trennen von der Liebe Christi? Nur diese Sicht der Liebe wurde im christlichen Glauben ein eigener Begriff geprägt, nämlich Agape. Dies ist der Grundbegriff in den johannäischen Schriften und in 1 Korinther Staufer, der das Wort Agape im Wörterbuch für Neues Testament behandelt hat, schreibt dazu, die christliche Agape ist getragen von dem Bewusstsein gleichen Unwertes vor Gott und seiner Barmherzigkeit. Durch dessen Geist, der Caritas, ist der Ton und Verkehr der Brüder untereinander bestimmt. So wachsen mitten in einer Welt, die weithin vom Eros geprägt war und vergeblich mit einer sublimierten Erotik über sich hinausstrebt, diese jungen Bruderschaften wächst die Kirche, die von einer Liebe weiß, die nicht begehrt, nicht, sondern gibt. Das Halbdunkel der sinnlich-übersinnlichen Mysterienkulte weicht der einen Klarheit der Mysterien der Agape. Im Epheserbrief wird dann der Akzent von der Liebe als Hingabe auf das Verhältnis der beiden Ehepartner verlagert. Die Frauen seien ihren Männern untertan wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er als Retter des Leibes. Wie aber die Kirche Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allem. Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Kirche liebte und sie hingab für sie. um sie heilig und rein zu machen durch Abwaschung und mit Wasser, Kraft des Wortes und so für sich herrlich zu gestalten, die Kirche ohne Flecken oder Falten oder etwas dergleichen, sondern dass sie sei heilig und ohne Makel. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie Christus die Kirche. Die Passage, die wird heute wegen der Rede vom Untertansein der Frau unterdrückt und bei Hochzeitspredigten wird dieser Text meistens nicht genommen. Man fragt sich eigentlich, warum? Denn es ist kein Untertansein der Frau absolut gefordert, sondern es wird zum Mann gesagt, er soll die Frau lieben wie Christus die Kirche. Und das ist meiner Meinung nach das viel schwierigere und der schwierigere Auftrag in diesem Text. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau wird schon im Schöpfungsbericht angezeigt, wo es heißt, dass Mann und Frau nach Gottes Bild geschaffen sind. Sie haben gleicherweise Teil an der Würde der Gottebenbildlichkeit. An dieser Würde setzt auch die anthropozentrische Wende ein. Das ist eine mögliche Argumentation, aber sie wird dann überfordert. Den Menschen kennzeichnen also zwei Grundbezüge, den zu Gott und den zu dem anderen Geschlecht, wobei der erste prioritär sein muss. Nicht zur Scheidung, wenn der ungläubige Partner mit dem Christsein des Partners nicht einverstanden ist. Da gab es nun Probleme und da sind nun der erste Ansatz einer Ehelehre und einer kanonischen Festlegung. Also, Paulus im ersten Korintherbrief, es geht darum, wie soll man sich verhalten, wenn der Partner Heide ist? Nun, Paulus sagt nicht, lass die Finger von dem, geh weg, sondern Paulus sagt, bleib bei ihm. Du hast eine Chance, dass du ihn katholisch machst, dass er sich bekehrt. Also so geht die Kirche vor, sie geht nicht angesichts der vielen Ehen mit Heiden, beziehungsweise wenn vielleicht nur die Frau sich taufen ließ und der Mann nicht mitmachen, vielleicht auch nicht mitmachen konnte, weil er vielleicht im modernen Sinn ein Beamter war und da und dort irgendwie einen heidnischen Opferdienst mitmachen musste. Die Kirche sagt also nicht, lass deine Hand weg. Paulus sagt, wenn dein Partner einverstanden ist, dann bleib bei ihm. Rechne mit der Chance, dass du ihn zum Glauben führen kannst. Und wenn er nicht einverstanden ist, dann macht Paulus etwas, was eigentlich von der Botschaft Christi, der Unauflöslichkeit der Ehe, höchst problematisch ist. Paulus sagt, wenn er nicht einverstanden ist, dann bist du frei. Frei vom Mann, das heißt, das steht nicht dort, aber so wird es interpretiert, dann kannst du wieder heiraten. Denn der Glaube ist wichtiger als das einmalige Versprechen, das einmalige Ja-Wort. Paulus spricht also von der Hoffnung, dass der Ungläubige zum Glauben findet. Diese Motivation der gewinnenden Ausstrahlung des Glaubens auf den Ehemann begegnet auch im ersten Petrusbrief. Das zeigt, dass es offensichtlich ein Problem in der alten Kirche war. Was mache ich in einer Mischehe? Der erste Petrus sagt, Desgleichen sollt ihr Frauen untertan sein euren Männern, damit auch jene, die sich nicht dem Worte unterwerfen, durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden. Die Kirche traute also den Frauen die Kraft zu und die Energie, dass ihre Glaubensstärke gegen den heidnischen Ehemann sich als der Stärkere beweise. Die Frau ist in der Regel die Priesterin in der Familie. Dieses Priestertum setzt aber Mütterlichkeit voraus. In dieselbe Richtung weist auch die Aussage eines Priesteramtskandidaten, dem die Beichte fremd geworden ist. Er sagte mir, in seiner Familie hätte die Mutter immer dafür gesorgt, dass wenigstens zur Osterzeit alle zur Beichte gingen. Bis dieser Mutter vor einem Priester im Beichtstuhl von der Beichte wegen ihrer geringen Sünden abgeraten wurde. Daraufhin habe auch die Mutter ihre Familie nicht mehr zur Beichte angehalten. Auch die heilige Monika, die einen sehr jähzornigen heidnischen Mann hatte, hat ihren Ehemann schließlich zum Glauben geführt und auch ihren Sohn Augustinus. Davon wissen Sie. Also, die Frau ist Priesterin in der Familie und diese Rolle wird heute gar nicht gesehen. Die Frauen und Mädchen bildeten in der Kirche der ersten Jahrhunderte die Überzahl. Es war also, so Harnack, wahrscheinlich waren 2/3 Frauen und Mädchen. Als bewusste Christinnen haben sie viel zur Ausstrahlung des Glaubens beigetragen. Diese Feststellung, wirke missionarisch zunächst auf deinen Ehemann, behielt ihre Gültigkeit auch bei der Missionierung der Germanen. So hat der Frankenherzog Chlodwig in einer brenzeligen Situation einer Schlacht mit den Alemannen in seiner Not den Gott seiner Frau angerufen. Nach dem Sieg ließ er sich taufen. Am Beginn der Christianisierung bzw. der Katholisierung der arianischen Germanenstämme stehen meistens Frauen. Und es ist der Einfluss der Frau zu verdanken, etwa die bayerische Prinzessin Theodelinde, die einen Langobardenkönig geheiratet hat, die es fertiggebracht hat, dass die Langobarden, die arianisch waren, die meisten Germanenstämme, dass diese Langobarden zur katholischen Kirche zurückkehrten. Doch traten immer wieder Schwierigkeiten auf, vor allem wegen des Gebots der Unauflöslichkeit der Ehe. Die wildwüchsigen Germanenführer hatten damit ihre Schwierigkeiten. Georg Pomme Vogelsang hat hier nun auf einen Entwicklungsschritt aufmerksam gemacht, der die Aufwertung der Frau bei den germanischen Völkern aufzeigt. Bei den Ottonen, also Otto dem Ersten, Otto dem Zweiten, konnten auch Frauen Mitregentinnen und Reichsverweserinnen werden. Etwa Adelheid, die Gemahlin Ottos des Ersten, und Theophanu, eine byzantinische Prinzessin, also eine Ausländerin, hat man nach dem Tod ihres Mannes die Regentschaft übertragen, bis der Sohn Otto der Dritte in der Lage war, selber das Zepter zu übernehmen. Ein solcher Aufstieg der Frau war nur nach der Anerkennung der katholischen Eheauffassung möglich. Solange der Status der Frau noch ungeklärt war, ist sie Ehefrau in einer lebenslangen Ehe oder ist sie nur Geliebte? Auch eine Situation, die man von der heutigen Zeit her beleuchten könnte. Ist sie nur Geliebte? Eine solche Sicht wäre nach Pomme Vogelsang, also die Ehefrau diente der Anerkennung des Herrschers. Ein Beispiel aus der alttestamentlich-jüdischen Erfahrung kann diese These plausibel machen. Bei den Juden gab es Ehescheidung und viel Weiberei. König Salomon werden sogar 300, wie er das gemacht hat, fragt man sich, 300 Nebenfrauen zuerkannt. Die Königsfrauen waren oft fremdländische Prinzessinnen und haben ihre Religion mitgebracht und die jüdischen Männer zur Untreue gegenüber Jahwe verführt. Das wird sehr klar in den Königsbüchern gezeigt. Im Übrigen integrierten die Frauen auch zugunsten der Thronfolge ihrer Kinder. Deshalb war eine politisierende Königin im Alten Testament immer beargwöhnt. Nicht die Frau des Königs, sondern seine Mutter stand in hohen Ehren. Aufgrund der Monogamie, die sich allmählich durchgesetzt hat, kam also zur Zeit der Autoren die Frau des Königs in hohe Achtung und wurde als Reichsverweserin akzeptiert. Nicht eine Großzügigkeit der Kirche in Scheidungsfragen, sondern die strikte Befolgung des Wortes Christi hat also den Frauen geholfen. Die Bedeutung der Frau für die Mission ist kaum zu unterschätzen. Also, Europa verdankt ihren katholischen Glauben den Frauen. Das muss man ganz klar feststellen. Wie Alwin Schmidt zeigt, haben das Christentum und die christlichen Missionare große Verdienste bei der Überwindung der Beschneidung der Mädchen und der sogenannten Clitoridektomie und der in Indien üblichen Witwenverbrennung und der Propagierung des Klumpfusses in China. Auch hebt Schmidt die Errungenschaft der freien Partnerschaft und der Abschaffung der Polygamie hervor. Die Anerkennung, die das weibliche Geschlecht durch christliche Denkanstöße in der Gesellschaft gefunden hat, sticht besonders hervor durch einen Vergleich mit anderen Kulturen und Religionen. Wir wissen um die Problematik im Islam. Sure 434 empfiehlt, wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, so ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Im Übrigen ist es dem Mann erlaubt, mehrere Frauen zu haben und sich eine Sklavin zu nehmen. Die freie Partnerschaft ist auch nicht unbedingt üblich. Hier sei noch das sicher fragwürdige Verhalten Mohammeds erwähnt, der als 50-Jähriger die 6-jährige Aisha nahm und nach 3 Jahren, da war das Mädchen also 9 Jahre alt, die Ehe vollzog. Das ist doch etwas total anderes, als wenn ein junger Mann ein junges Mädchen liebt und verehrt. Die Entscheidung, so sagen manche, wäre nicht allgemein üblich gewesen. Aber man muss sagen, die Töchter Mohammeds haben im Erwachsenenalter geheiratet. Im christlichen Raum waren die größten Frauengegner Philosophen, die dem Glauben an Jesus Christus aufgegeben haben. Genannt seien nur der Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche und Schopenhauer mit dem hämischen Buch Über die Weiber. Ferner sei noch an die Lebensgefährtin des Atheisten Jean-Paul Sartre erinnert, Simone de Beauvoir. Sie ist wohl die Ideengeberin des Feminismus und viele der heutigen Trends in der Frauenbewegung gehen auf Simone de Beauvoir zurück. Sie hatte der Frauenbewegung ihre Gedanken eingeimpft, nämlich, dass Ehe Unfreiheit ist, dass sie das Ehe besagt Rechte des anderen. Und an ihre Stelle hat uns Sartre die freie Treue gesetzt. Also, wir kommen nicht voneinander weg. auch wenn wir eine andere nehmen. Simon hat nun diese freie Treue, wie sie Sartre propagiert hat, abgelehnt. Sie wollte natürlich ihren Jean-Paul haben. Das ist verständlich. Aber der hat nicht mitgemacht. So hat sie gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die ich nicht mitmachen kann. Aber sie hatte eine Ich-Schwäche. Sie hat sich nicht von Sartre getrennt. Hat ihn nicht vor eine Entscheidung gestellt. Und so lehnt sie ihr Frausein ab und will nicht mehr Frau sein, sondern will Mann sein. Das sagt sie deutlich in dem Buch Das andere Geschlecht. Ein Buch, das Millionen Auflagen hatte und das in der ganzen Welt gelesen wurde. Und eben die Frauenbewegung enorm beeinflusst hat. Simone de Beauvoir lehnt Ehe und Mutterschaft ab. Sie propagiert auch die Abtreibung. Im Vergleich zum Mann sei die Frau schon durch ihre Natur benachteiligt, nämlich durch Menstruation und Schwangerschaft. Um die Chancengleichheit wiederherzustellen, erwartet Simone de Beauvoir die Freigabe der Abtreibung. Sie selber hat auch zweimal abgetrieben. Und die Freigabe von Verhütungsmitteln. Simone und ein Mädchen namens Olga gingen dann ein Dreiecksverhältnis ein mit Sartre, immer unter der Voraussetzung der freien Treue. Also Ehe ist Bindung, wir suchen freie Treue, die aber Sartre sehr oft missbraucht hat durch seine Amouren. Simone schreibt, meine Beziehung zu Sartre war von solcher Art, von einem Intellektuellen und was auch immer, dass ich nie den Wunsch nach einem Kind hatte. Ich hatte keine große Lust, eine Reproduktion von Sartre zu haben. Mir genügte er selbst und auch ich hatte keine Lust, eine Reproduktion von mir zu haben. Ich genügte mir selbst. Vielleicht knüpfte hier an ein Gedicht von Shakespeare an, wo er sagt, ein Bild von dir möchte ich haben, wie du warst und wie du jung warst, und drum möchte ich ein Kind von dir haben. Also, das lehnt sie ab. Helmut Kohl schreibt in seinen Memoiren, dass er in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, als die Abtreibungsdiskussion zunahm, den Bundeskanzler Willy Brandt aufsuchte mit dem Vorschlag, die Diskussion über Abtreibung durch ein Arrangement der Parteivorsitzenden zu beenden. Willy Brandt erwiderte Kohl, er glaube an die Aufrichtigkeit seines Wunsches, aber er könne das den Frauen seiner Fraktion nicht zumuten. Wer die Parlamentsarbeit verfolgt, muss feststellen, dass die häufigsten Befürworter der Abtreibung Frauen sind. Dieser Einsatz der Frauen für die Legalisierung der Abtreibung lässt sich einerseits verstehen, denn die Folgen einer Schwangerschaft treffen vor allem die Frau. Aber andererseits lässt sich nicht leugnen, dass das Gedankenspiel mit der Abtreibung im Falle eines nicht erwarteten Kindes das Denken und die Sauberkeit verdirbt. Wenn man sagen darf, dass jeder Mann eine Frau achtet, weil sie ihn an seine Mutter erinnert, muss man fragen, ob solche Protagonisten der Abtreibung nicht die Würde der Frau, ihre eigene Würde, wegwerfen. Tatsächlich ist das Schlimmste des sogenannten Post-Abortion-Syndroms, dass Frauen nach einer Abtreibung erleben und erleiden, dass sie sich selbst nicht mehr achten können. In dieselbe Richtung, Verlust der Selbstachtung, weist auch eine weitere Überlegung. Der Vater, der mit den besten Sophismen seiner Freundin beibringen wollte, du jetzt noch kein Kind, ich habe noch keine Prüfung, keine feste Anstellung, wenn ich das habe, können wir ein Kind haben, aber jetzt bitte schaff es weg. Dieser Vater heiratet dann doch meistens diese Freundin nicht. Warum wohl? Weil er spürt, dass man eine solche Frau nicht achten kann, dass Achtung und Ehrfurcht voraussetzt. Das fehlen jedoch angesichts des verabscheuungswürdigen Verbrechens, so Gaudium in Spes, sägen nicht Frauen am eigenen Ast?
Zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb fährt der emeritierte Augsburger Dogmatiker Professor Dr. Anton Ziegenaus mit seinem Vortrag fort, den er im Spätsommer 2019 auf der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat und der unter dem Titel stand: Die Aufwertung der Frau durch das Christentum.
Nun zum Thema Frauenordination. Bei der Hochschätzung des weiblichen Geschlechtes in der frühen Christenheit stellt man verwundert die Frage, warum es keine Priesterinnen in der katholischen Kirche gibt. Die Antwort könnte etwa lauten: Früher waren sie mehr auf Familie und Haushalt eingeschränkt, weshalb ein Beruf in der Öffentlichkeit und auch in der Kirche unziemlich gewesen wäre. Heutzutage sind die Frauen in alle früher den Männern vorbehaltenen Berufe aufgerückt. An Universitäten gibt es Professorinnen, in der Politik Ministerinnen, in der Wirtschaft sitzen Frauen im Vorstand. Nur in der katholischen Kirche gibt es keine Bischöfinnen. Bei den Protestanten und Anglikanern gibt es diese aber. In diesem Sinn der Herleitung des Ausschlusses der Frau aus der Gesellschaft, aus dem Mainstream in der Gesellschaft, sagt Karl Rahner, für das Verhalten Jesu und seiner Apostel genügt zur Erklärung das damalige kulturelle und gesellschaftliche Klima, also weil damals es keine Priesterinnen gegeben habe, drum haben auch die Apostel und Jesus das nicht eingeführt. Er gibt wenigstens zu, dass die Apostel und Jesus das Frauenpriestertum nicht gewollt haben. Aber dieses Klima, von dem Rahner spricht, dieses Klima bestand eigentlich gar nicht. Es gab bei den Heiden Priesterinnen, man weiß von den Vestalinnen in Rom, man weiß von der Priesterin in Delphi. Das Christentum hätte überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, Priesterinnen einzuführen. Sie haben es nicht getan. Das ist ein Faktum. Ferner muss man bedenken, die Ordination gibt den Ordinierten nach evangelischer Auffassung keine besondere Weihe. Dieses Verständnis der Ordination gilt grundsätzlich für alle kirchlichen Handlungen, so sagt eine Erklärung der evangelischen Kirche aus dem Jahr 1969. Die Ordination gibt den Ordinierten keine besondere Weihe. Dieses Verständnis der Ordination gilt grundsätzlich für alle kirchlichen Handlungen, in denen zur Wahrnehmung des Dienstes der Versöhnung in Gestalt der Wortverkündigung beauftragt wird. In diesem Fall kann selbstverständlich die Einführung der Frauenordination keine Schwierigkeiten bedeuten, da es sich um keine sakramentale Weihe handelt, sondern nur um die kirchliche Beauftragung zu einer Funktion. Beim Sakrament wird ein sichtbares Ding, Brot, Wein, Öl oder ein sichtbarer Mensch zu einer Christusrepräsentanz erhoben, sodass er in persona Christi handelt. Wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, so meint er nicht seinen persönlichen Leib. Und wenn er sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, so sagt er das nicht als Mensch, sondern als in der persona Christi, wie es die Theologie ausdrückt. Die Anglikaner erkennen zwar mehr Sakramente an als die Protestanten, aber ihre Weihe werden von der katholischen Kirche nicht anerkannt, weil die rechte Intention bei der Weihespendung fehlte, sodass aus katholischer Sicht ihre Weihen nur kirchliche Beauftragungen sind. Also das Handeln in der breiten Ökumene soll uns Katholiken nicht beunruhigen, denn eine Pfarrerin ist keine Priesterin. Problematisch sind hier die vielen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienste, wo der katholische Pfarrer oder Bischof nun steht neben einem evangelischen. Das erweckt einen falschen Eindruck und meiner Meinung nach soll man diese ökumenischen Gottesdienste zurückschrauben, also seltener werden lassen. Das Handeln in der breiten Ökumene soll uns also nicht beunruhigen. Eine Pfarrerin ist keine Priesterin, denn wo das sakramentale Verständnis vorherrscht, wie bei den Orthodoxen, gibt es keine weiblichen Amtsträger. Das oben angeführte Argument für das Frauenpriestertum, dass im Laufe der Zeiten die Frauen alle männlichen Berufe übernommen hätten und dies auch für die Priesterweihe gelten müsse, sei nun näher untersucht. Zunächst ist zu bedenken, wie ich schon gesagt habe, dass es im Altertum Priesterinnen gegeben hat. Eine ähnliche Struktur bei den Christen wäre also nicht negativ aufgefallen. Im Hinblick auf die Frauenweihe und der Christusabbildlichkeit stellt sich nun die Frage, welches Gewicht dem Geschlecht zukommt. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Das wird ja heute auch oft geleugnet. Beziehungsweise einen Unterschied zwischen dem Mannsein Jesu im Hinblick auf das Weihsakrament. Jesus Christus ist der ewige Sohn, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass er als Mann erschienen ist, empfinden die Feministen als Zumutung. So wurde in Washington ein Kreuz angekündigt von einem Künstler zur Enthüllung. Und als man die Hülle weggenommen hat, musste man feststellen, der Gekreuzigte ist ja eine Frau. Eine Christa statt Christus. Man hat also den Unterschied überhaupt nicht gesehen. Das Geschlecht ist zweitrangig, ist überflüssig. Man erklärt deshalb die Inkarnation, die ein wesentliches Moment, das grundsätzliche Moment des katholischen Glaubens ist, eben, dass Gott Mensch geworden ist. Herr Weimann hat das deutlich ausgeführt. Man erklärt diese Inkarnation nur als eine der beiden Möglichkeiten. Also vor der Menschwerdung hätte der ewige Logos die Möglichkeit gehabt, Mann oder Frau zu werden. Er hat halt im Hinblick auf die damalige Zeit es vorgezogen, als Mann zu erscheinen. Es wird also der verbindliche Offenbarer und die Verbindlichkeit seiner Lehre geleugnet und nicht mehr als unüberholbare Größe verstanden. Es ist schließlich Jesus in Gestalt eines Mannes in diese Welt eingetreten. Es hätte auch die Gestalt einer Frau sein können. In der damaligen Zeit war es eben besser, wenn er es im Hinblick auf die Zeitsituation als Mann gemacht hat. Rein geschichtlich betrachtet lässt sich feststellen, dass in der katholischen Kirche nie mit Billigung des Lehramts eine Frau zum Priester geweiht wurde. Natürlich werden Gegenargumente angebracht. Einmal verweist man auf Römer 16,7. Wörtlich heißt es dort, grüßt Andronikus und Junias, meine Volksgenossen und Mitgefangenen, die unter den Aposteln hervorragen und schon vor mir Christen waren. Die Fragen lauten nun, ist Junias, wie es diese A-Endung nahelegt, ist Junias eine Frau? Das muss es nicht gewesen sein, denn im Griechischen gibt es die Ias-Endungen auch für Männer, Protagoras, Gorgias. Also ist Junias eine Frau und ist Apostel im engen Sinn oder im weiten Sinn zu verstehen, dass also ein die Junias nur eine wandernde Wortverkündigung betrieben hätte. Heinrich Schlier und andere sehen in den beiden paarweise ausgesandte Jünger. Jesus hat gesagt, weil die Missionierung schwierig ist, geht nicht allein. Er schickt sie immer zu zweit hinaus. Sind also das die Andronikus und Junias paarweise ausgesandte Jünger? Man tut sich schwer, diese Fragen zu beantworten, überzeugend zu beantworten. Aber wir haben nur ein angelerntes Sprachgefühl. Die Griechen, die damals hatten nun ein echtes, angeborenes Sprachgefühl. Und da gibt es nun eine Untersuchung von Schermann über die Apostel, über die Geschichte der Jünger, über die Jüngerlisten. Und Schermann zeigt, dass Junias in der Geschichte als Bischof von Apamea verstanden wurde, oder man hat überhaupt nicht Junias unter den Jüngerlisten behandelt. Also im ersten Fall war er männlich, wenn er Bischof war, im zweiten Fall, wo man von ihm nicht gesprochen hat, von der Junias, hat man Junias als weiblich verstanden. So bleibt das Geschlecht der Junias umstritten. Insofern ergibt die Stelle nichts für die Frauenordination. Und es ergibt auch nichts für die Frage, was heißt es, dass sie unter den Aposteln hervorragen. Also ist Apostel nur gemeint als Apostel, wie es Paulus oder die Zwölf waren, oder ist da nur einer der vielen Wanderprediger gemeint? Auf alle Fälle ist zu bedenken, bei der Gewogenheit und Nähe Jesu gegenüber den Frauen, er hat keine in den Zwölferkreis aufgenommen. Auch nicht seine Mutter Maria. Offizielle kirchliche Lehrschreiben wie Inter Insigniores der Glaubenskongregation oder auch Ordinatio Sacerdotalis von Johannes Paul II. Weisen darauf hin, Maria ist keine Apostolin. Also die hat man nicht aufgenommen, so argumentiert man. Und der Schrift Ordinatio Sacerdotalis, die will ich nun erklären. Das heißt das, damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich, also Johannes Paul II., erkläre ich, Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken. Er verweist also auf seine Berufung durch Christus, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich die Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Welche theologische Qualifikation hat nun dieses Schreiben? Er beruft sich ausdrücklich auf sein Amt und die Endgültigkeit der Entscheidung, an die sich deshalb die Gläubigen zu halten haben. Gerade das Wort von der Endgültigkeit erregte bei vielen, die darauf zum Teil in rüdem Ton reagierten, auf die verschiedenen Einwände. Vor allem gegen die Endgültigkeit versuchte die Glaubenskongregation nun eine Klarstellung. Ist dieses endgültig tatsächlich ernst zu nehmen? Und sie hat nun dem Papst folgende Frage vorgestellt. Zweifel, also das war die Frage. Ob die Lehre, die im apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdotalis als endgültig zu haltende vorgelegt worden ist, nach der Kirche nicht die Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, als Glaubensgut, als zum Glaubensgut gehörend zu betrachten. Also muss ich sagen, das ist katholischer Glaube. Die Antwort, ja. Also, diese Lehre fordert endgültige Zustimmung, weil sie auf dem geschriebenen Wort Gottes gründet und in der Überlieferung der Kirche von Anfang an beständig bewahrt und angewandt, vom ordentlichen und universalen Lehramt unfehlbar vorgetragen wird. Aus diesem Grund hat der Papst angesichts der gegenwärtigen Lage die in Ausübung seines eigentlichen Amtes die Brüder zu stärken, die gleiche Lehre mit einer förmlichen Erklärung vorgelegt, in ausdrücklicher Darlegung dessen, was immer überall und vor allen Gläubigen festzuhalten ist, sofern es zum Glaubensgut gehört. Papst Johannes Paul II. Hat in der dem unterzeichnenden Kardinalpräfekten gewährten Audienz die vorliegende Antwort, die in der ordentlichen Versammlung dieser Kongregation beschlossen worden war, gebilligt und zur Veröffentlichung angeordnet. Die Entscheidung und das Verfahren des Responsums war klar und eindeutig. Jedoch wurde der Sinn des Verfahrens auf weltkirchlicher Ebene nicht genügend erklärt. Deshalb konnten auch Bischöfe später unklarerweise von der Frauenordination zur Lösung der Priesternot sprechen. Philipp Lersch, Ordinarius für Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat ein Buch verfasst über das Wesen der Geschlechter. Über das Wesen der Geschlechter spricht man heute nicht mehr. In einer Zeit, in der man glaubt, sein Geschlecht umwandeln zu können und in der man glaubt, 10 Jahre nach der Geburt sein Geschlecht angeben zu können. Dieser Haltung entspricht auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Sartre hat den Satz formuliert, «C'est l'existence qui fait l'essence», das heißt, der freie Wille entscheidet, was das Wesen ist. Im Wesen sieht Sartre eine Vorbestimmung des Menschen. Vom Wesen zu sprechen heißt, ich muss das und das tun, weil es meinem Wesen entspricht. Dann bin ich nicht mehr frei. Und er lehnt der Freiheit wegen die Rede vom Wesen ab. Die Humanmedizin und die Hirnforschung sagen bekanntlich dagegen, dass der Mensch sein Geschlecht nicht ändern kann, ohne schwere psychische Folgen. Manche, die ihr Geschlecht umwandeln ließen, haben in einem Selbstmord geendet. Simone Beauvoirs Frauenbild entbehrt nicht der Tragik, weil sie ihr Geschlecht, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es Das ist ihr Satz. Man wird es durch die Rolle, die einem die Gesellschaft zuteilt. Die Gesellschaft drängt ihr eine Rolle auf, der sie sich durch freie Selbstbestimmung entziehen will. So sei die Ehe ein Restbestand überholter Sitten und auch die Mutterschaft ist eine Einengung der Weiblichkeit. Die nähere Bestimmung der Geschlechter, ihre Erklärung, unabhängig vom Stammtischperspektivismus, also der Stammtischperspektivismus, der sagt, so sind halt die Weiber, so sind die Männer und so sagen die Frauen, dieser Stammtischperspektivismus wäre, also die Bestimmung der Geschlechter wäre für die heutige Kultur und Wissenschaft von großer Bedeutung. Die Gestalt des Menschen als Mann und Frau ist nicht nur, beide sind nicht nur eine Zellansammlung, sondern eine Symbolaussage. Also die aufrechte Gestalt ist schon eine Symbolaussage, was der Mensch, der Mann und was die Frau sein will. Man kann also vom Wesen sprechen. Aber die Forschung über das Wesen der Geschlechter, über das Wesen des Mannes und der Frau, wird aus existenzialistischen Gründen, die Freiheit wird so stark betont, diese Wesensbestimmung wird nicht gesucht und wenn sie gefunden würde, würde sie nicht anerkannt werden. Dankeschön.
Sie hörten den Vortrag »Die Aufwertung der Frau durch das Christentum«, vorgetragen von dem emeritierten Augsburger Dogmatiker Professor Dr. Anton Ziegenaus im Spätsommer 2019 auf der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Wir danken Professor Ziegenaus sehr herzlich für die Ausstrahlungserlaubnis. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne von diesem Vortrag eine CD ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Laden Sie auch gerne einen Podcast herunter auf horeb.org/mediathek und dann bei den Podcasts zum Grundkurs des Glaubens. Alternativ können Sie natürlich auch einen Podcast in der Radio Horeb App und im Skill von Alexa beziehen. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und für Ihr Gebet sowie Ihre Spenden, durch welche Sie auch diese Sendung ermöglicht haben. Danke und vergelt's Ihnen Gott. Jetzt lade ich Sie abschließend herzlich dazu ein, dran zu bleiben und um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mit uns und Ursula Franzen vom Projekt 1000 Plus mitzubeten. So oder so, alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.